Im Ratzensalon. Gleich und gleich gesellt sich gern.
Hallo, liebe RatzenfreundInnen. Wir sind wieder mal bei unserem Podcast, diesmal Episode 18, im Ratzensalon.
So viel hat es da was nicht.
Nein, noch nicht. Ratzen noch nicht.
Ratzen Number 5.
Was? Ratzen Number 18.
Ratzen Number 5.
Hat schon einer Hintergrund.
Okay, das, Mambo, ist, das ist das heutige Schlüsselwort.
Number 5, ja.
Jedes Mal, wenn du Number 5 sagst, müssen die Zuhörer ja stampern.
Wir müssen euch doch geil machen.
Bingo, ja?
Also ihr fragt euch ja sehr oft in unserem Podcast, was zum Geier will es sagen? Ja, wir wollen damit was sagen. Ratzen Number 5. Wir lösen das aber erst nachher auf.
Also schon noch in dem Take also, quasi, aber ein bisschen später.
Ja, ja, aber dramaturgisch halt gut ja, aufgebaut.
Wir bauen jetzt eine gediegene Spannung ja. auf. Nicht? Ich kann ja. euch jetzt schon sagen, Mambo Number 5 ist nicht.
Na.
Weil die Nummer ist nämlich scheiße.
Die Nummer ist scheiße.
Und auch das ist fast schon ein Hinweis.
Also empirisch gesehen ist es
also
scheiße. Empirisch gesehen ist es scheiße.
Analytisch betrachtet, sängerisch, musikalisch. Ja. Also mir fällt nichts ein, was nicht komplett scheiße
das stimmt,
ist.
Ja, das ist richtig.
Verkaufszahlen, aber die zählen bei uns nicht.
Nö, die zählen bei uns nicht.
Nein, das hat für uns überhaupt keinen Wert.
Ja, das stimmt.
Ja, fein, unser Obratz hat ja eigentlich alles gesagt, was wichtig ist.
Ja. Ja.
Wir sind wieder im Hell's Kitchen,
ja.
wo der Ratz sich wohlfühlt.
Oh ja.
Im Keller.
Im Probekeller unseres Vertrauens.
Genau. Genau, beim üblichen Getränk, was die Ratzen hier zu sich nehmen.
Genau, aber ich glaube, ich bin nicht sicher, ob es ein Christkirchner ist. Ich meine, irgendwie hat er kein Christkirchner gekriegt.
Schau, ist das fast Silber oder Schwarz?
Es ist schwarz.
Es ist schwarz.
Dann ist es ein von Cholerik und Buben.
Nein, es ist ein Budweiser.
Da machen wir Kaviarweiser.
Nein, da machen wir Kaviar.
Aber ich habe das schon gesagt.
Ja, okay, also ist Christkirchner ist besser.
Auf jeden Fall.
Ja, ich meine, wir sind da jetzt nicht so Bier ist Bier im Wesentlichen, aber ja, Christkirchner ist das bessere Bier.
Ja. Ja, das stimmt.
Also die Hausmarke, die war leider nicht lieferbar.
Die war vergriffen.
Also,
weil so viel saufen die gefräst haben.
Ja. Ihr wisst doch, die Ratzen können sich halt eben nicht aussuchen, was sie im Keller so finden.
Nein, und was gefunden wird...
flexible Tiere.
Genau, wir bauen unser Nest aus allen Materialien.
Eben, das vergisst man immer. Es sind ja so flexible Tiere.
Selbst aus Budweiser bauen wir unser Nest.
Ja. und vor allem Kulturfolger. Also überall, wo der Mensch sich niederlässt.
Ja, da kommt die Ratze.
Dauert es nicht wirklich lang.
Na.
Weil was Menschen gibt es Mist.
Sobald,
und was Mist gibt es Fressi.
Na, sobald der Mensch in der Lage ist, Bier zu brauen, sind die Ratzen da.
Nein, das wird schon. Das haben wir wie die Trüffelratten. Da. Ja. Das merkt man sofort.
Deswegen wollen wir auch nicht auf den Mond bis dato.
Es sei denn, er ist wirklich aus Käse. Aber das ist auch
na gut, aber nur wegen Käse in Frankreich.
Ja,
Frankreich.
Ja, das stimmt. Wenn es nur der Käse ist, okay, finden wir auf Erden auch was.
Ja,
eh. Aber Nick wenn Park. Oben, aber oben, wenn Bier gebraut wird oben, dann...
dann, ja, wäre Überlegung wert.
Dann wäre es eine Reise wert.
Ein Mondbier.
Ein Mondbier. Ja. Moonbier.
Moonbier.
Wie der heißt Moondog?
Moondog,
der ist,
ja.
Von dem, der Saxophonist, von dem ist ja die Signation von... Ist das... Was war das? War das Trailer oder Panoptikum?
Es
oder
war Trailer.
Trailer,
mit,
gell?
Mit dem Hoffmann.
Genau, mit dem Hoffmann.
Der Vornamen fällt mir jetzt nicht ein, aber sonore Stimme, auch Schauspieler und Moderator.
Da gibt es auch
ganz. Da glaube ich auch schon...
Ich meines Wissens ja.
Das
ja.
zeitliche Gesicht.
Ja, ja. Ja, es gibt ja, wenn es um Mond geht, das wisst ihr ja wahrscheinlich, das ist ja jetzt schon angekündigt, ich glaube schon länger. Der Ossi wird ja seine Abschiedsshow im Juli dann absolviert
haben werden.
Da gibt es einen Song vom Ossi, den ich sehr liebe, der heißt Bark at the Moon.
Bark at the Moon, ah, okay.
Genau.
Den
und wenn es Bier auf Mond gibt, dann würde ich den Song sogar covern.
Das ist wahr, das wär's dann.
Bark at the Moon.
Bark at the Moon.
Ja.
Drink on the Moon.
Ja, Wasser haben sie ja schon lokalisiert. Wollen eh schon eine Station bauen und wo der Mensch ist, findet er irgendeinen Weg. Ein bisschen ein Getreide muss er halt noch in irgendein Glashaus züchten.
Ja, das schaffen wir schon.
Und dann
wo ein Wille ist.
Mit gediegener Mondkerste und dann Lunarhopfen machen wir dann.
Ja, wo ein Wille ist, ist ein Bier. Also, das war rekordverdächtig. Heute haben wir den Abschweif schon gemacht, bevor wir überhaupt zum ersten Thema
kommen. Das ist richtig. und
sind noch nicht fertig. Können wir am
besten. Sind noch nicht fertig. Also für diejenigen, die ja jetzt vielleicht beim allerersten Mal den Podcast hören oder zum ersten Mal den Podcast hören. Also ihr könntet jetzt schon schlussfolgern, wir sind älter. Wir haben nicht über 70 Groupies für jeden auf dem Mond geredet, wir haben über Bier geredet.
Das stimmt, ja.
Ja.
Außerdem schaffen wir es, einen Podcast aufzunehmen, weil wir nicht ständig in unser Handy reinschauen, also sind wir schon älter.
Ja, ich meine, dass das irgendwo oben irgendwelche Mädels warten, das ist anderen Kulturen vorbehalten, aber...
ja, von Mondbasis Alpha 1.
Ja, Mondbasis Alpha 1, genau. Moonraker.
Sind das die mit die violetten Haaren?
Ja, das stimmt.
Das ist aber nicht das mit Dietmar Schönherr.
Nein, das ist Raumpatrouille.
Ah, Orion. Raumpatrouille
in Schwarz-Weiß.
In Schwarz-Weiß. Super geil gemacht, super.
Ja, cool. Ich finde es sehr geil, jetzt machen wir schon vom Abschweif.
Ja,
ja.
Naja,
wäre immer besser.
Du brauchst nichts reden, weil du bist ja, wie soll ich sagen, der König der Schachtelsätze.
Der Abschweifer der Nation.
Ja,
das stimmt. Ja.
Dass mir überhaupt was weiterbringt musikalisch, das wundert mich heute noch.
Nee, weil wir so viel verschachteln.
Oder, ja, ich weiß auch nicht.
Oder wenn wir irgendwann anfangen zu spielen und dann müssen wir die Pappen halten. Dann wird nur mehr gesungen und nicht mehr verschachtelt.
Das ist richtig, ja.
Das muss man strukturiert abhalten, Musikdarbietung.
Richtig, aber jetzt werden wir ja schon zumindest biegen wir jetzt wieder auf die Gerade ein.
Stimmt, jetzt haben wir schon von Musik geredet. Das ist schon
was machen wir? Oder euch interessiert natürlich, was läuft musikalisch im Ratzenkosmos.
Und wir haben am 26. dieses Monats haben wir unseren vielleicht letzten Studiotag hinter uns gebracht.
Ja.
Ist noch nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht kommen noch zwei Instrumente dazu, wenn es uns juckt und wenn es das Lied braucht.
Normalerweise juckt es immer.
Jucken tut es immer, wenn es das Lied braucht. Ja. Kriegst du die zwei Instrumente noch, wenn es es nicht braucht, dann war das der letzte Studiotag und der ist ganz exquisit verlaufen.
Also ich kenne einen Menschen, der es sicherlich nicht braucht, der heißt Tom.
Der braucht es überhaupt nicht.
Der braucht es überhaupt nicht.
Weil als ich es nach dem Studiotag gesagt habe, Also dem wäre fast das Bier vom Frühstückstisch gefallen.
Das stimmt,
also.
Aber bis dato, lieber Tom, wenn du es irgendwann hörst, du warst erstaunlich willenlos. Du hast uns einfach machen lassen.
Ich glaube, das ist eine gewisse Resignation.
Jetzt sind wir doch
schon das dritte Mal dort.
Ne? Ja.
Bei den ersten zwei Mal, da war noch eine gewisse Gegenwehr.
Ja, das stimmt, ja.
So, immer mit dem Subtext, das kann nicht einer ernst sein.
Nein.
Und jetzt kommt so ein gewisses Laissez-faire von wegen, oh ja, klar, alles andere hätte mich überrascht.
Ja, das stimmt.
Ich kann mir also zur Vorbesprechung der jetzt dritten Aufnahmesession, also zur Vorbesprechung bei ihm war, habe ich ja in meiner kindlichen Einfalt, aber das war der damalige Wissensstand tatsächlich, habe ich gesagt, diesmal kommen nicht so viele Gäste.
Stimmt.
Also stimmt, dass ich es gesagt habe.
Ja,
die Aussage ist solche.
Ist verbrieft.
Ja, genau. Aber zu dem Zeitpunkt damals war wirklich nicht klar, wie viele Gäste wir wieder einladen werden.
Ich war zwar nie ein Adenauer-Fan, aber was interessiert mich mein Geschwätz von gestern?
Genau, aber der Tom hat da schon gesagt, bist ganz sicher? Und ich habe gesagt, naja, Stand heute. Und ja... Und so also mit jedem Aufnahmetag wurden es ein paar mehr. Und diesmal haben 4 Leute aufgenommen, die noch nie vorher mit uns aufgenommen haben.
Das stimmt.
Noch nie. Nämlich der Jeremy,
der
für uns 3 Schlaginstrumente gespielt hat, von denen ich allen 3 erst einmal nachschauen musste, wie es heißen und wie man es schreibt.
Und wie man schreibt, gell?
Ja, vor allem das dann. Nicht? Weil die Tarabuka habe ich ja noch gekannt, aber ich habe nicht gewusst, wie man das Ding schreibt. Bei der Rahmentrommel, bei der Frame Drum, hat ausgeschaut wie ein Wagenradl, auf das du voll gespannt hast, hat aber richtig gut gelungen. Zumindest so, wie es der Jeremy gespielt hat, hat es gut gelungen.
Na, wenn du es als Professor nicht weißt, muss ich mich nicht schämen.
Also in Tirana haben wir das nie gehabt.
Nein.
Das Instrument. Mittlerweile bin ich ja Rektor der Uni Tirana.
Ja.
Also, ja, genau. Nur das, also falls irgendjemand einen Abschluss braucht.
Ich
habe jetzt alle Formulare zu
haben. Ja.
Apropos, ganz, ganz frische Nachricht. Die wollen quasi Albanien mit Montenegro als Beitrittskandidaten 2029 einreihen.
Ja, aber das versprechen sie ja aber schon seit, also überhaupt dem Westbalkan versprechen sie die EU-Teilnahme, ich weiß nicht seit wann.
Ja,
10 Jahre, 12 Jahre, 14 Jahre.
So viel zu Tirana.
Außerdem war der Abschweif aufgelegt.
Falls
das nächste Mal fährst, kannst du vielleicht schon mit Euro zahlen.
Ja! Wenn ich meiner Professur wieder nachkomme. Ne? Quasi.
Oder deinem Rektorat.
Ja. Ja, das macht aber meine Sekretärin, die, ja, die hat das vorher auch gemacht. Okay. Da war noch gar kein Rektor, hat die das auch schon gemacht. Also ich sehe das sehr entspannt. Und dann hat er noch irgendein Schellen-Dingsbums, also hat ausgeschaut wie ein sehr edles Tamburin.
Stimmt.
Ist aber eine RIQ, R-I-Q-Q, wie er mal versichert, aha, hat. RIQ.
Ja, sehr spannend.
Und klingt tatsächlich anders. Also es ist Fell, klingt tiefer. Die Chinönen, mhm, klingen auch tiefer, also sind wahrscheinlich auch etwas größer. Was mich sehr überrascht hat, es muss an der Dicke des Fells liegen.
Scheint alles so aus dem Irish Folk-Bereich zu sein.
Nein, das hört sich so an, orientalisch. Das hört sich oder so an, als käme das Instrument vom Mond.
Ja, mit Doppel-Q, ja.
Ja,
das sind so oder frisch vom Mond.
Das kommt vom Mond.
Ja. Wenn ich Herr RIQ denke, ich an Seefahrt. Das ist, glaube ich, irgendein Akstö am Mast oder so.
Ja. Ich glaube, das gehört zur Takelage.
Ja.
Stimmt, ja. Aber ja, genau. Vielleicht fällt es uns noch ein. Wir schweifen sicher noch ab und vielleicht im Rahmen des Abschweifs könnte es uns einfallen. Ja.
Steht mit Sicherheit im Moby Dick.
Ganz sicher, ja. Die Darabuka ist ja, die ist auf jeden Fall orientalisch.
Das hört man.
Und das liegt daran, dass unsere zwei Bläser, Saxophon und Trompete, ich glaube, nicht einmal ansatzweise wussten, was ich vorher noch will.
Nein.
Und deshalb Soli gespielt haben, die man nicht erwartet.
Also wenn's,
und die schreien nach orientalischem Einfluss.
Wenn es personifizierte Freigeister gibt, dann sind es die beiden in den Soli.
Absolut. Denn auch, was ich an Akkorden hingeschrieben habe, sowas von wurscht.
Absolut. Aber wir sind wirklich durchgeknallt und abgedreht und zugeraucht und zugetrunken. Aber das hätte man nicht zusammengebracht. Auf die Idee wäre man nie gekommen.
Nein, aber natürlich hat die Idee, nachdem der Samen
das
mal greift, gelegt
das
war...
Das greift natürlich auf.
Ja.
Ne?
Hat er gute Blüten getrieben.
Ja, klar. Sicher.
Aber ich finde den orientalischen Einschlag so passend, weil wir sind ja da quasi im Herz von Favoriten und da ist er...
Der ist super passend.
Ein Steinwurf von Klein-Istanbul entfernt und wenn dann orientalische Klänge irgendwo auftauchen in einer Nummer von uns, finde ich das super.
Da kennt man Hörerschichten erschließen.
Wir wären nie auf die Idee gekommen.
Ja, nein,
das ist halt das Schöne.
Auch Jeremy selbst hat gesagt, als er den Anfang des Liedes gehört hat, hat er sich auch gedacht, wie die meisten, auf die wir zugehen, was wollen die von mir? Und er hat gemeint, dass er dann aber die Passagen gehört hat, wo ich gesagt habe, kennt das da nicht dazu spielen?
Nein.
Hat er gesagt, ja, da passt's. Er hat absolut nicht damit gerechnet, dass das kommt, aber es passt.
Ja. Aber ihr seht, Ratzen sind ja sehr soziale Tiere. Das ist gleichzeitig ein Appell für jeden, der irgendwelche abnormen Instrumente aus Timbuktu spielt. Meldet euch bei den Ratzen und bringt euch ein.
Wir finden sicher ein Lied, was eine passt und wann wir es schreiben.
Ganz sicher.
Und wann wir es dafür schreiben.
Ja, sicher.
Genau.
Passiert.
Und dann hatten wir noch natürlich unser Drei-Mädel-Haus.
Oh ja.
Und die haben wirklich alle drei sowas von brillant gespielt.
Wunderschön.
Vielen Dank
nochmal.
Die Aline hat Violine gespielt mit einem Ton, der einfach zum Niederknien
war. Zum Niederknien, wirklich.
Absolut. So gut, so geil, so schön. Die Barbara hat Flöte gespielt.
Flöte, ja.
Und die ist im letzten Moment eingesprungen. Und ich bin froh, dass die Klarinette keine Zeit gehabt hat.
Ja, ich auch, wirklich.
Weil so gut kann die gar nicht gewesen sein. Hätte gar nicht gewesen sein können.
Nee, aber auch vom Klang.
Ja, genau.
Der Klang war, das hat es so bereichert, der Flötenklang.
Ich hab ein bisschen Bedenken gehabt, weil dadurch, dass ursprünglich einmal eine Klarinettenstimme war, dass sie für die Flöte ein bisschen tief liegt. Aber erstens mal hat sie sowohl in der Tiefe wie auch in der Höhe einen ganz wunderschönen Ton an den Tag gelegt.
Ja,
wirklich super gespielt und auch klanglich wunderschön. Und wir sind ja kein klassisches Trio. Also wenn bei uns die Flöte unterhalb der Violine liegt, es ist Popmusik, ist Rock, es ist Pop. Wir können machen, was wir wollen und so machen wir
Jetzt habt ihr mir zum wiederholten Male den Mund wässrig gemacht, weil ich bin ganz gespannt, das zu hören.
Ja.
Weil ich konnte leider nicht teilnehmen, weil ich krank
war. Ja, leider.
Ja, leider.
Aber ich bin nichtsdestotrotz...
Gut, wir waren ja noch nicht fertig.
Genau. Und wir haben noch die Sonja am Fagott.
Genau.
Auch ganz
wunderschön. Wirklich.
Egal, ob in den ganz tiefen oder in den ganz hohen Lagen. Das Fagott hat ja eine riesige Range.
Ja.
Und die wurde auch weitlich ausgenutzt.
Ja, aber du sagst wirklich, also ich glaube, die Magie war wirklich der Ton von jedem Instrument. Und auch natürlich die Kompetenz, ganz klar.
Ja.
Deswegen, also wirklich, wir sagen im Saarland, gut ab vor Bohnensauf. Das ist so ziemlich das größte Kompliment, was ein Saarländer machen kann.
Okay.
Das war echt erste Sahne. Ich überlege mir allen Ernstes, das haben wir noch gar nicht besprochen, Grimli, ob ich da das mit meinem Akkordeonklang verhunzen soll oder nicht.
Das ist ja das Gleiche,
überlege ich mir, weil ich würde es eigentlich...
Mit dem Metallophon.
Weil das so schön, man muss auch sagen, wie du das gesetzt hast, das ist allein schon von der Melodik, von der Dynamik ist das schon sehr, sehr schön. Aber was die draus gemacht haben, ist halt wirklich, also ist für mich,
es ist wunderbar,
emotional perfekt. Ich glaube, ich könnte es nur verhunzen mit meinem Akkordeon. War sie noch nicht.
Wenn wir dann den ersten Mix
haben. Wenn wir den ersten Mix haben.
Und der wird natürlich dauern, weil das ein wahnsinnig viel, gerade bei dem Lied, sind halt sehr viele Instrumente, es sind sehr viele Stimmen, da ist von allem sehr viel.
Es ist
harmonisch komplex, es ist rhythmisch komplex, viele Instrumente, viele Variationen und Varianten. Das dauert einfach.
Ist sicher ein Grund, warum es der Tom noch nicht angefasst hat.
Das war uns
bewusst. Das war aber klar.
Das war klar.
Und er hat nach der Aufnahmesession waren seine ersten Worte, ja, da ist nur einiges zu tun.
Ja,
richtig. Und da war er schon heilfroh, dass die drei so gut gespielt haben.
Ja,
also an den einzelnen Stimmen muss er überhaupt nichts ändern. Mhm. Aber das Ganze zu einem homogenen Ganzen zu machen, das dauert einfach.
Das ist vollkommen klar.
Ja.
Irgendeiner hat es jetzt angesprochen. Weitere Neuigkeit von diesem Studioaufenthalt: Es wird von einzelnen Songs mehrere Versionen geben.
Wir haben zu Herzerl in Schnee, haben wir ein, wie nennen wir es? Also der Tom nennt es Hörspiel.
Hörspiel,
ein,
ja.
Ungefähr einem, ich glaube 1:05 oder 1:06 dauert es.
Ja.
Ein Klangbild.
Ein Klangbild. Ich würde das viel trivialer formulieren, weil ich würde sagen, man sieht, dass die Ratzen mal Pink Floyd in ihrem Leben gehört haben und vielleicht mehr als zweimal und das irgendwie gut fanden.
Also sagen wir so, also eine gewisse Anlehnung ist nicht abzustreiten.
Ist nicht abzustreiten, ja.
Nein.
Und ich glaube, es ist nichts Schlechtes, wenn man unter Anführungszeichen in die Fußstapfen der Vorväter steigt oder so.
Also ich bin wahrlich schon schlechteren Dingen nachgerannt als Pink Floyd.
Absolut, aber ich fand es halt sehr interessant, das mit einem Musikstil zu verbinden, der eigentlich gar nicht passt. Also Pink Floyd und Soul ist irgendwie, also jetzt machen wir euch richtig geil, oder? Jetzt machen wir euch aber richtig also heiß.
Uns,
ne?
Machen wir auf jeden Fall geil.
Also uns machen wir auf jeden Fall geil, weil wir haben es im Ohr. Und das finde ich eben das wahnsinnig Interessante.
Mhm.
Natürlich für irgendwelche Single, jetzt kommt gleich das nächste Thema, Single Release, auch fürs Radio oder so, da werden wir natürlich abgespeckte Versionen präsentieren.
Ja, aber wir haben zum Beispiel eine Nummer, die da dauert, ist Fade Out, alleine schon um die 2 Minuten.
Scheiß Gitarren.
Und genau, weil unser Gitarren, die war nicht in der Lage, wo er zu einem Schlusston zu gelangen.
Na,
irgendwann schon,
aber ging einfach.
Aber ich glaube, es sind einfach die Finger dann eingeschlafen. Ja.
Im Mark Knopfler Nirvana versunken, ja. Und ich war wirklich nicht zugeraucht, aber ich muss dazu sagen, jo, wir haben es ja jetzt schon öfters thematisiert, der Anteil oder die Anzahl der Liebeslieder ist ja exponentiell gestiegen.
Der dramatisch.
Und,
dramatisch.
Ja, da passiert es halt, wenn du an deinen Schatz denkst und bist dann solieren und fühlst dich wie am Strand.
Kann
er
an
die, ist einfach eine geschmeidige Nummer.
Ja, die kann er mehrere Rauschen im Hintergrund geben.
Ja, ja, eh.
Schön sanft und wie soll man sagen, schmeichelweich dahingleitet.
Aber die Single-Auskopplung, die kriegt dann ein Fade-Out. Die ist dann nicht ganz so ausufernd.
Also mal für alle Männer, ja, wer bei dem Lied vielleicht in Zukunft irgendwann, wenn es released ist, und zwar zur Albumversion, wer da poppt und hält die 6 Minuten durch, ja, der kriegt von mir 10er.
Aber wir wollen schon ein Video dazu.
Ja, ja.
Also als Beleg.
Beweis natürlich.
Aber Beweis, ein Videobeweis.
Ja, den Videobeweis brauchen wir auf jeden Fall.
Weil sonst kommt der VHR.
Ja.
Und schaut sich das persönlich an.
Ja.
Ist natürlich auch möglich, wer darauf besteht. Weil die 3 VHRs sind eh da. Nur R haben wir keinen.
Nein, haben wir nicht.
R gibt es bei uns keinen, aber VHR. Ja, und jetzt ist dadurch, dass der letzte, vielleicht letzte Aufnahmetag schon passiert ist und falls die 2 Instrumente dazukommen, ja, wir zwar die spielen werden, vielleicht, ist klar, dieses ganze Album wird mit 21 Personen, die Instrumente haben wir gar nicht zählen traut, die verschiedenen,
wie viele gespielt werden.
Aber ich nehme an, es werden so um die 40 sein. 40 verschiedene Instrumente, die gespielt worden sind. Und was für uns eine absolute Sensation ist, der Frauenanteil liegt tatsächlich bei 33%. Von den 21 Mitwirkenden sind 7 weiblich.
Wir machen uns, sind wir da in irgendwelchen Quoten, erfüllen wir irgendwelche Quoten damit?
Nein, wollen wir ja nicht, aber...
Nee, aber ich meine nur, gibt es da irgendwie, gibt es da Quoten oder so für sowas?
Vielleicht wollen wir mal Förderung einreichen.
Ja, dann sicherlich.
Dann gibt es sicher Quoten.
Ganz sicher, ja, genau.
Und weil beim Rat der Republik drüber redet, sicher.
Ja.
Weil da sind nur frustrierte...
Ja gut,
okay. Also Entschuldigung, falls wer vom Rat der Republik zuhört, also...
Dann kriegst du ja Lorbeergrenze, ne?
Nein, krieg ich Watschen.
Achso, warum nur 33%, ja?
Genau.
Ja,
Du, da sind welche dabei, die sagen, sie wollen das Wort Lehrerin nicht aussprechen, weil darin ja das Wort Lehrer quasi verpackt ist.
Achso.
So schaut's dort aus.
Macht Sinn.
Es macht Sinn, in deren Welt ist sogar logisch.
Ja, ist logisch.
Und in jeder anderen ist es...
Ja, Wie wenn die Welt keine anderen Sorgen hätte.
Nobel geht sie zugrunde, sagen wir mal so.
Es pfeift eine Granate, ist da und gleich dort und da. Ne?
Das werden wir uns heute nicht
zu eigen
machen. Wir sind viel zu gut drauf.
Ja, wir sind
und die Welt, drauf. Und die Welt ist auch ohne uns scheiße.
Also, ja, eben, das war nur meine kurze Replik zu...
Nein, du hast völlig recht.
LehrerInnen.
Ja, genau. Weil das ist alles sekundär, aber das sind die wahren Probleme.
Ja,
richtig. Das wirklich echte Problem ist, wenn es Bierfassel leer ist.
Na gut, jetzt reden wir aber schon von existenziellen Dingen. Aber apropos echte Probleme, mir hat gestern ein Gössen gestochen.
Ja, yes, das mache ich natürlich.
Nein, es wird nur viel schlimmer. Also bitte, schneut euch daheim an, das kann jetzt wirklich ganz übel ausgehen.
Aber das hat Tigergeld.
Ganz genau. War nämlich keine österreichische Hausgrenze. Es war gestraft.
Ui. Ach so.
Nein, ich habe es gesehen, als ich wie immer ihr höflich den Ausgang beim Fenster gezeigt habe, habe ich gesehen, die ist aber völlig falsch angezogen.
Vielleicht war es eine Terrorwaffe von den Emanzen aus dem Rat der Republik.
Das ist durchaus möglich.
Abgerichtet. Biologische Kriegsführung, nennen wir so.
Naja, es saugen ja nur die Weibchen, also ja, bei den Gelsen. Und deshalb, und deshalb, die müssen ja gar nicht abgerichtet werden, sondern die sind eh schon so gepolt.
Ach so, ja, fast, das ist das.
Und ihr mir gedacht, das ist ja eine asiatische,
ja.
Eingewandert aus Asien, und ihr mir gedacht, wir sollten uns an die FPÖ wenden, weil die stehen ja eh nicht so auf die Einwanderer. Und das wäre das erste Mal, dass diese Partei was Vernünftiges macht.
Ja.
Und wenn sie nichts kennen, was anzunehmen ist, dann können sie sich immer noch stechen und aussaugen lassen, dann ist es auch das erste Gescheite, was die je gemacht haben in ihrem Leben.
Ja, richtig.
Die Mandatare.
Richtig.
Ich wäre ganz stark dafür, ja.
Kann man denen nicht beibringen, dass die auf die Farbe blau stehen, geht das nicht? Die Gelsen, meine ich.
Naja.
Das war zu aufwendig.
Ja?
Es ist sehr aufwendig und auch Gelse hat ihre Grenzen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die freiwillig sticht, aber Mamas...
Red doch mal mit deinen Emanzen aus dem Rad. Kommt sicher von denen.
Die sind sicher noch nie von einer Gössin gestochen worden. Also. Das ist ja die Schwesternschaffer, die tun sie gegenseitig.
Ach so, ja, klar. Ja.
Aber noch was viel Schlimmeres habe ich gehört. Die Magerspinner in den USA, das war jetzt eine Wortwiederholung, gell? Also die Magerkasperl, haben angesichts des Superman-Films, angesichts der Premiere, diesen Film heftigst kritisiert, weil das ja eine Migrantengeschichte ist, weil er kommt ja vom Planeten Krypton. Und es tut mir leid, mehr kann ich darüber nicht sagen, weil ich weigere mich über so einen geistigen Dünnschiss an.
Ja.
Aber ich finde, es musste mal erwähnt werden.
Ja, diesen total verrückten Kommentar kenne ich gar nicht. Ich habe nur kurz gelesen, dass quasi der in der ersten Woche schon, weiß ich nicht, 100 irgendwas Millionen eingespielt hat.
Ja, ja, der geht voll ab und deshalb sind die halt darauf aufmerksam geworden und sagen, das sind keine amerikanischen Werte.
Ja, gut.
Die haben sich aus dem Ausland kommen. Sogar und so aus dem ganzen Ausland.
Die haben ja sonst keine Themen, sollen sich Superman angucken. Passt doch.
Ja.
Ist doch super.
Wahrscheinlich hat der Trump sich gedacht, was heißt, Superman ist ja gar kein Film über mich.
Ja,
ich denke, das war Zugang.
Ja, also es gibt ein Vorbild, ein politisches, sage jetzt einmal, möglicherweise kommt der Trump auch auf die Idee, weil, kannst du dich erinnern, er hat Busseck, hat einmal Kinowerbung gehabt, wo er als Superman durch die Gegend geflogen ist.
Ja. An die kann man nicht erinnern.
Oh ja, nein, das war ja...
Es passt zum Busseck.
Das war ja irgendwann in die frühen 80er Jahre oder so.
Okay, ja. Aber das wird
der Steinhauer hat in einem Kabarettprogramm, er hat Omnibusseck bezeichnet. Der ist überall omnipräsent.
Okay, stimmt. Das ist auf jeden Fall.
Okay, gewesen damals.
Ja. Ratzen Nummer 5.
Ja, jetzt kommt's wieder.
Ratzen Nummer 5, ja.
Wollen wir, ist es an der Zeit, das Geheimnis, das vielleicht an sich ist, zu lüften?
Jetzt schon.
Oder gibt es noch was? Gibt es noch irgendwas?
Wir haben ja zwei Riesenauftritte im Juli.
Kündigen wir zuerst den Juli an.
Ja.
Wir werden am 11.07., ist ein Freitag, unser allererstes Konzert im Ausland spielen.
Ja, das schau ich.
Nämlich in Bayern, also gleich im ganz, ganz entfernten Ausland. Da haben wir ein paar Chance, ein paar Werte zu verstehen, sagen wir es mal so.
Ja, also.
Und da sind wir in Puchheim. Vielen Dank, Horst, dass du uns engagiert hast.
Genau.
Und vielen Dank ans Puck, dessen Intendant er ist. Ich freue mich schon sehr.
Ja, wir sind heiß.
Und wir sind gut vorbereitet.
Ja, wir haben ein cooles Set.
Sogar zweimal in der Woche.
Das geht nachher gleich so weiter mit den zweimal in der Woche Proben, weil
Homecoming
am 26.07. sind wir am Räumenplatz.
Genau.
In der heimischen Hut.
Die Ratzen kehren aus den tiefsten Tiefen der Kolumbusgasse, der Keller der Kolumbusgasse, ab ins Licht zum Räumenplatz.
Der erste Auftritt, wo wir zu uns hingekommen.
Ja, stimmt.
Und der zweite Auftritt im Heimatbezirk.
Ja.
Also quasi größerer.
Na, da freuen wir uns. Hier schon mal vielen Dank an den Kulturverband Favoriten, an den lieben Christian. Und auch vielen Dank an den Helmut von Favoriten Live. Kulturverband richtet es aus. Der Helmut wird uns dort mit der Technik unterstützen. Für uns was ganz Besonderes, weil, wie gesagt, Homecoming-Konzerte sind immer was Besonderes.
Und Open Air. Es hat immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Wann es funktioniert, ist super.
Die Ratzen werden dokumentieren. Der Räumerplatz ist nicht so schlecht, wie er immer dargestellt wird.
Genau, das geht's auch.
Und das geht's. Wir haben ja sowieso, wir halten ja auch mit unserer Meinung nicht hinterm Berg über den 10. Ich fühle mich im 10. nicht unsicherer oder am Räumerplatz nicht unsicherer wie anderswo. Geht's im Broder oder ich weiß nicht, ja.
Also ich hätte wahrscheinlich mal, wenn ich in der Nacht durch den Broder gehen würde, ein schlechteres Gefühl.
Ja, sicher.
Also hier bei uns aus dem Proberaum, eben in der Kolumbusgasse, da bin ich schon zu jeder Uhrzeit und in jedem Aggregatzustand irgendwann einmal teilweise auch in bedauernswerter Manier rausgekommen. Und mir ist noch nie irgendwer blöd. Also nicht einmal, dass ich ansatzweise Schwierigkeiten gehabt.
Allein schon deswegen, unseren Heimatbezirk aufzuwerten, mir gefällt das Gedanke auch vor dem Hintergrund das Konzert zu machen.
Ganz genau.
Abgesehen davon, dass wir zu Hause sind. Das ist was Besonderes.
Mir ist das auch ganz wichtig, weil ich wohne seit 30 Jahren in Favoriten, gehe auch da quasi auch schon in Zentral- oder Innerfavoriten, wie es heißt. Ja. Tag aus, Tag ein, zu jeder Tag. Und ich wundere mich, also mittlerweile regt mir das auf, wenn dann wieder irgendeiner reißerisch versucht, ja, Räumerplatz,
mich auch. Total.
Ja, das sind halt irgendwelche
Teenager.
Die du überall hast.
Ja, klar.
Die ist überall hast.
Was aber wenn es hier passiert.
Aber das klingt so, als wäre das jeden Tag so oder so.
Genau.
Aber was die älteren Jahrgänge, weiß ich, irgendein Mutterl traut sich dann wahrscheinlich nicht einmal mehr am Markt gehen oder sonst irgendwas, ja, Blödsinn.
Genau. Aber eins wird klar sein, die Ratzen werden da auf der Bühne am Räubernplatz dann auch das entsprechende Statement dazu abgeben.
So etwas später, wenn sie schon gegenseitig da drehen werden.
Ja, genau.
Wenn sie übereinander sitzen und stehen, also wenn das Ganze nur mehr die große Verbindung ist.
Richtig.
Dann werden wir unser Statement auch so
umformt.
Weil ihr müsst wissen, an dem 26.07., das wird der einzigste Samstag ab 19 Uhr des Jahres sein, wo es vorm Tichy keine Schlange gibt.
Weil die stehen dann alle bei uns.
Die stehen alle bei uns.
Und wir werden sie gut unterhalten.
Ja, sicher. Ja.
Aber es ist mitten in der Waffenverbotszone, gell? Kalaschnikow daheim lassen.
Ja, eh.
Weil wir spielen da unseren Ghetto-Pop.
Ja, braucht's auch nicht. Wir spielen lieber Lieder über Liebe. Ja.
Selbst wenn einer da aggressiv hinkommt, spätestens nach drei Liedern, ist der ein Schmusekätzchen.
Ja, sicher. Also der fängt vorher an zu bumsen, bevor er irgendwo zusticht.
Ja, aber diesmal mit Fragen, ne? Also vorher. Und vielleicht mit einer, die er schon kennt.
Aber dann könnte. Ey! Ich habe die Idee, die Vision jetzt. Dann könnten wir das live überprüfen mit unserem Song.
Das stimmt.
Wir könnten das live überprüfen. Wir müssen die Menschen dazu animieren. Wir müssen die Menschen dazu animieren, dort zu kopulieren.
Dann verkauft man ja als Aphrodisiakum.
Ey, dann spielen wir die Stadthalle nächstes Jahr. Das garantiere ich euch.
Ja, so bei der...
Vorne auf der Laxenburger Straße.
Wie heißt das? Bei der Porncom oder wie auch immer das heißen mag.
Vorne auf der Laxenburger Straße hast du so einen Sexartikel-Shop. Man konnte ja in einen Vibrator oder so Musik einbauen.
Das geht.
Ja. Und dann gibt's
also entweder.
Ratzen.
Es gibt zwei, das ist super.
Sexspielzeug mit Pfaffer-Ratzen-Musik.
Richtig. Es gibt zwei Optionen, ihr Lieben. Passt auf. Entweder... spielen wir das in der ausverkauften Stadthalle oder endlich können wir authentisch die Blues Brothers covern, nämlich mit ihrer Version von Jailhouse Rock aus dem Häfen.
Das stimmt, ja. Das wird ja nicht ausschließen.
Also künstlerisch beides sehr interessant.
Das wird so die Abfolge werden. Puchheim, Reumannplatz, Erotikmesse, Stadthalle. Ja. Das ist so der logische Ablauf.
Ja, genau.
Apropos, haben wir schon gesagt, Rollmädchenbühne heißt es.
Rollmädchenbühne, ja.
Das ist ja auch schon ein Hinweis. Ne?
Ja, ist auch schon ein Hinweis.
Ich bin ja heute quasi mit dem Auto da und habe mich in die Garage gestellt und ich bin leider zu weit unten rausgekommen, weil es gibt ja diesen zweiten überdachten Bereich, wo ich im Moment auch noch Bangern stehen, aber wenn ich dann das Auto hole, um das Schlagzeug wegzutransportieren, gehe ich auf und schaue weiter. Der blaue Container ist mir sehr verdächtig.
Nein, das ist der Container, wo wir uns umziehen. Ja. Deine lieben Schwestern, deine liebe Schwesternschaft, ja, im Rat, ja, wird jetzt natürlich sagen, wie Reumädchenplatz, warum muss ein Mädchen Reue haben?
Es ist ja ein Reumannplatz, ne? Also wahrscheinlich, und das ist eben Reumädchen dann. Also so, entspannt euch, macht euch locker, ich weiß, das ist euch nicht gegeben.
Ja, eben.
Aber,
man muss dazu sagen, es ist ja nicht auf unseren Mist gewachsen.
Nein.
Hat entweder der Kulturverband oder wer immer erfunden. Ne?
Also mit Argumenten kommst du nicht durch.
Nein.
Das ist genauso, wie man mit einem Blauen diskutiert. Nein. Das ist völlig wurscht.
Eben. Halt
auf der anderen Seite des Spektrums.
Ja, genauso ist es. Ratzen Number 5. Es gibt
Lüfte.
Ganz besonderer Podcast heute. Es gibt eine neue Rubrik im Ratzensalon.
Man beachte.
Also es ist quasi die Jungfernfahrt heute dieses Podcasts, weil
ganz
wir haben
genau
eine neue Rubrik ins Leben gerufen, die heißt die Ratzen. Wie heißt
die Top 5 der Favoratzen.
Die Top 5 der Favoratzen.
Zumindest wird es genauso in der Signation gesagt.
Man könnte auch sagen, die Ratzen 5, weil es muss nicht top, kann ja auch negativ sein.
Ja,
aber
wir wollten die Anglizismen ein bisschen im Zaum halten.
Ja, also zumindest, dass ihr anfangs den Sinn mitkriegt. Wir werden das nachher sowieso verfremden, dann in dem 37. Podcast. Aber die Top 5 der Favoratzen. Ja, neue Rubrik, auf die wir uns sehr, sehr freuen. Wir hoffen auf eure Beiträge. Wir hoffen auf eure Vorbereitung.
Ganz zwingend.
Weil wir bereiten uns auch vor. Müssen wir auch.
Sehr gewissenhaft.
Müssen wir auch.
Zumindest auf die heutige haben wir uns sehr gewissenhaft vorbereitet.
Ja, auf jeden Fall.
Einer von uns hat sehr lange geschwitzt oder so, was ich so mitgekriegt habe. Welche 5 nimmt er oder so?
Ich wollte das erst später anbringen. Was mir angetan worden ist als Musik, als einer der größten Musik-Nerds westlich des Urals, das kann ich euch nicht beschreiben. Was mir angetan worden ist, weil Thema dieses Mal die Top 5 Rockalben der Geschichte.
Also was wir halt jeweils individuell davon halten.
Könnt dafür ihr annähernd erahnen, wie viele Nächte ich darüber gekrümmelt habe?
Ja, kleiner Vorgriff. Ich finde, die Liste, die es nicht auf die Top 5 geschafft hat, oder in die Top 5 geschafft hat, die ist deutlich länger.
Oh ja.
Nämlich die Liste, die es auch verdient hätten. Aber irgendwo
was
muss man dann
Auswahl
mal
triffst.
Da. Genau, irgendwo muss man Auswahl treffen, das ist so. Also es gibt etliche, wo es euch dann nachher, nach der Pause und nach der Signation, wahrscheinlich wundern wird, dass die nicht dabei sind.
Ja, das ist ja so.
Aber auch das ist begründbar.
Auch das ist
begründbar. Und auch das wird begründet werden.
Es wird begründet werden.
Und ich denke, mit diesem, wie nennt man das? Mit diesem Gusto-Stückerl, mit dieser.
Ja, genau. Ja,
jetzt haben wir euch angefüttert.
Mit dem Amüsgöl aus dem Ratzen.
Der Angler hätte gesagt, jetzt haben wir euch angefüttert.
Genau, jetzt haben wir euch ordentlich angefüttert. Jetzt spielen wir noch die Signation, die ist aber nicht lang.
Genau, wir schenken uns erstmal Bier an.
Und dann machen wir. Also, wir haben jetzt ein bisschen länger Pause, als die Signation lang ist.
Ja,
aber ihr könnt euch ja auch schon zwischendurch Gedanken machen, was würdet ihr nehmen als Top 5 Alben?
Genau, und über Rückmeldungen sind wir natürlich nicht nur froh, sind nicht nur dankbar.
Absolut.
Wir melden uns sogar da drauf.
Auf jeden Fall.
Ja?
Wenn es Kritik ist, behaltet es für euch.
Ja,
aber für Lob sind wir immer zu haben.
Aber für Lob sind wir immer zu haben.
Und für eigene Meinungen, wenn ihr eigene Meinung habt, sind wir auch immer zu haben.
Ja, da sind wir immer zu haben.
Also solange ihr schreibt, also das sind meine Top 5 Alben, aber unsere Auswahl nicht kritisiert, habt ihr gute Chancen, dass es erwähnt wird.
Aber wenn ihr diesen, also eins muss gesagt werden, ja, wenn ihr, wie heißt der Lou Bega oder von
der mit Mambo.
Wenn er mit dem ankommt, dann vergisst das, lasst es. Wir hetzen die Kampfgelsen auf euch.
Ja. Ihr habt da gute Kontakte.
Ja, eh.
Im Rat der Republik. Muss nur sagen, Fass. Vor allem, wenn es Männer seid. Also,
ja, eh.
Vergesst es.
Vergesst es, genau.
Ihr habt da eine riesige Armada, die ihr auf euch losschicken
kann. Ja.
Ich meine, ich muss natürlich nachher so verkaufen, dass sie glauben, es wäre ihre eigene Idee gewesen, weil was ich sage, machen die mir fix nicht.
Richtig. Alles andere ist natürlich herzlich willkommen.
In diesem Sinne also bis gleich.
Bis gleich.
Tschüss.
Vorerst.
Die Top 5 der Favoratzen.
Meine lieben Ratzenartigen, es ist soweit. Wir sind so nervös.
Ja,
also da,
gespannt wie Flitzeboden.
Also ich würde es gar keine sonderlich abstrusen Vergleiche anbringen.
Ja, das ist abartig.
Oder Baseball-Metaphern. Ja. Aber es ist, wir sind wirklich extrem angespannt.
Ja.
Und in höchster Erregung, in Vorfreude. Jetzt kommen also unsere Top 5, den Anfang mit absoluter Ratzenverachtung, na Todesverachtung.
Todesverachtung.
Mit Ratzenliebe und Todesverachtung.
Genau, ja.
Macht natürlich unser Obratz, der mit gutem Beispiel vorangeht und wir werden ihm folgen.
Genau. Und vielleicht noch dazu, wir fangen natürlich mit dem 5. Platz und gehen dann reihum.
Immer reihum, die 5. Plätze, die 4.
Wenn sich jemand erst jetzt zugeschalten hat, das heutige Thema der Top 5 der Favoratzen ist die 5 besten Rockalben aller Zeiten.
Ach, Alter.
Unserer Meinung nach.
Scheiße. Du Scheiß!
Und jetzt dann wage ich zu beginnen, eine kurze Einleitung vorher. Für mich war das keine große Herausforderung, weil mein einziges Auswahlkriterium war, alle Alben, die ich jemals selbst besessen habe. Keine ausgeliehenen, sondern die wirklich einmal in der Hand gehabt habe. Mein Platz 5, mit dem wir jetzt anfangen, Ian Hunter, All American Alien Boy. Und dazu gibt es
Ian Hunter, ja.
Der früher bei Motte Huppel.
Genau.
Das ist aber ein Solo-Album. Es gibt zwei Sachen. Wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Ich bin ein bisschen älterer Jahrgang und es hat einmal ein Ö3-Format gegeben, 1977 wird es gewesen sein, Musik auf 33. Ich habe heute extra nochmal gegoogelt, oder nicht gegoogelt, sondern es gibt im Radiomuseum, gibt es 100.000 Hinweise von Formaten, die in dieser Zeit gespielt wurden, aber nicht alle. Ja. Also es sind viele nicht gelistet, die ich kenne, die ich selber gehört habe. Und ich habe mir eingebildet, dass der Günter Brödel nicht nur die Musicbox moderiert hat, sondern auch das Musik auf 33. Aber das konnte ich heute nicht mit meiner Webrecherche bestätigen. Wurscht, ich habe das damals gehört und habe gedacht, super, leimende Nummern, das muss ich unbedingt haben. Es hat lange gedauert, bis ich das irgendwo entdeckt habe.
Ja, spannend.
So war das damals noch, ja?
Und ich habe mir es dann irgendwann in der CD-Fassung dann gekauft. Aber,
wie heißt die Platte nochmal?
All American Alien Boy. Und das Tolle ist, ich hatte schon eine Vermutung, weil drei Lieder wurden gespielt. Und bei einem habe ich gedacht, erst die Stimmen kenne ich im Hintergrund. Und wie das Ding dann gehabt habe, aha, kein Wunder, da haben die Queen als Background
gemacht. Bist du dabei? Ja. Fuck die Hände, das kotzt mich an, du hast es geschafft.
Ja, aber ich kenne ihn nicht.
Du hast jetzt eine Platte hier mit der aus dem Hut gezaubert, die ich nicht kenne. Da kann ich nicht maulen und dagegen.
Da bin ich aber jetzt beeindruckt.
Das kotzt mich an jetzt gerade.
Bei Motte Huppel habe ich einige. Motte Huppel waren sogar einer der ersten überhaupt, die ich kennengelernt habe damals.
Aber ich war damals 17, haben wir gedacht, okay, also erstens einmal haben sie das im Radio vorgestellt. Ja. Und dann haben mir die Lieder auch noch gefallen. Und dann haben wir gedacht, okay, das muss ich haben.
Also ich weiß jetzt nicht mehr, wann es war. Ich glaube, es war Anfang der 80er. Ich war ja schon als kleines Kind und dann durfte ich auch immer länger aufbleiben in den Rockpalastnächten. Und
ja,
Hunter war in einer Rockpalastnacht. Ja. Und das fand ich natürlich super. Once Bitten, Twice Shy und natürlich All the Young Dudes hat er gespielt.
Genau,
das kenne ich schon, noch.
Ja, aber ich kenne dieses Album.
Ich kenne das Album
das
nicht.
Das kotzt mich an. Ich kenne den Interpreten, Motte Huppel sowieso. Super. Aber dieses Album ist mir unbekannt.
Großartig.
Und ich bin jetzt mindestens gerade genauso genervt wie du.
Ja, ja, das ist...
Wir hätten nicht anfangen lassen sollen.
Nein.
Es geht schon gut los.
Nein, das geht schon gut los.
Bitte, das ist mein Platz 5, gell?
Ja, wir fürchten uns jetzt schon von 4 bis 1.
Ja, es geht nicht so schlimm weiter.
Okay. Ja, also bei mir ist der Platz 5 sehr, sehr viel banaler, aber in einem ähnlichen Alter wie du zum Ian Hunter gekommen bist, bin ich dazu gekommen, nämlich Michael Jackson Thriller. Aber wohlgemerkt Thriller, nicht Bad. Von 1982. Als rausgekommen ist, war ich 14, aber als ich es gekriegt habe, war ich dann schon 16. Und natürlich übers Video angespitzt, dass das wirklich neue Maßstäbe gesetzt hat. Dieser Kurzfilm, wenn ich mich richtig erinnere, 13 Minuten war. Das Video zum Lead Thriller.
Also du bist übers Video an die,
ich bin übers Video an die ganze, ans ganze Album gekommen und das Album ist wirklich eine Sensation. Also das, das kann man durchhören.
Fast alle
und gut. Ich bin so ein ähnliches Kriterium wie du. Also ich habe die alle die Sag selber gehabt und bei mir kommt, als ich jetzt gerade die Listen kurz überflogen habe, ich kann sogar ansagen, alle diese fünf hatte ich sowohl auf Vinyl wie auch auf CD, die alte Geschichte. Wenn ein neues Format rauskommt, dann muss ich mir ein paar noch einmal kaufen. So ungefähr rennt es.
Dies ist die einzige CD, die ich in meinen Top 5 habe, weil
ja,
ich
habe immer, Vinyl, ja, okay.
Erst Jahre später habe ich die wo aufgetrieben.
Ja. Aber hat der damals selber produziert oder war es Quincy Jones?
Es war schon Quincy Jones und das war auch so eine Geschichte. Ich war natürlich von den Arrangements
das macht's natürlich
völlig,
gut.
Wahnsinn, völlig ja. hin ja, und weg.
Das also, macht es natürlich gut.
Allein ich Bläser, wie Quincy Jones Bläser arrangiert,
ja, das, ist ja,
das Herz gelegentlich in unseren Nummern auch.
Das ist ja unfassbar.
Also nein, da kommen wir gar nicht hin. Also ich meine, das kann man sich als Vorbild nehmen. Da kann man sagen, okay, wenn mir irgendwann die Muse rund um die Uhr küsst, schaffe ich vielleicht 80% von dem, was er macht. Das ist wie wenn du versuchst, wie Mozart zu komponieren in der völlig eigene Liga. Und da ist Quincy Jones in der Popmusik, in der eigenen Liga. Michael Jackson natürlich ein brillanter Künstler, oder das andere ist oder war, wie es war. Ohne Quincy Jones hätte mich Thriller nicht so
natürlich
gepackt, natürlich niemals. Nicht.
Also ich gehe noch einen Schritt weiter.
Entschuldigung, noch ganz kurz noch. Und als ich dann das ganze Album hatte, nicht? Solche Sachen wie Man in the Mirror und so weiter, also das waren sowas von einer Flut von genialen Liedern, die wirklich vor Esprit, die Texte, die Musik, das ist dann doch wieder das meiste von Michael Jackson selber oder fast alles. Also das war ein Füllhorn an Ideen.
Das ist richtig. Also ich gehe, wenn jetzt mal vorab, ja, als kleine Regel, wenn ich immer unterbreche, was normalerweise nicht meine Art ist, haut mir einfach auf die Fresse, ja, weil ich bin völlig aufgeregt.
Das
ja?
wird nicht passieren.
Natürlich habe ich bis zum heutigen Tag Michael Jackson per se immer abgelehnt. Aber ich bin damals, ein Kumpel hat die Platte gehabt. Ich war ja damals sehr, sehr.
Auch die Thriller.
Ich war auf klassischen Hard Rock und das Arrangement der Songs. Und da bin ich auf Quincy Jones gestoßen und dann habe ich angefangen, mich mit Quincy Jones zu beschäftigen. Das war für mich die Initialzündung. Ja? Deswegen die Platte an sich, die heißt, da steht Michael Jackson drauf und nicht Quincy Jones, interessiert mich einen Scheiß. Ja? Aber die Arrangements sind sowas von brillant.
Das ist ein genial.
Das kannst du auch nicht nachmachen.
Also nein.
Der ist zu gut.
Und vor allem, man darf eins halt vergessen, Quincy Jones ohne Michael Jackson ist immer nur Quincy Jones.
Ja.
Aber Michael Jackson ohne Quincy Jones ist nur mehr die Hälfte.
Genauso ist es.
Und das war für mich ja ganz, ganz wichtig und entscheidend. Und es war halt schon, ich war natürlich ein Alter, wo man durch die Musik halt extrem geprägt wurde.
Ja, sehr spannend.
Die hat einen tiefen Eindruck
hinterlassen bei mir. Stimmt, ja, klar. Für dich natürlich, klar, dann für deinen späteren Lebensweg mit Quincy Jones war das essentiell. Also ich habe da wahnsinnig, ich habe viel mitgenommen, natürlich nicht beruflich oder so, aber halt fürs Hobby, zum Arrangieren oder so. Wenn ich mit Quincy Jones beschäftigst, das ist schon klasse. Meine Nummer 5, mit der rechnet keiner, aber die geht in deine Richtung. Prince, Sign of the Times.
Okay.
Von 1987. Warum habe ich die Platte gewählt? Ich dachte mir, ich finde es ja cool und ihr seht ja, wie flexibel die Ratzen sind, halt nicht in den 60ern und 70ern geblieben, sondern, ich sag mal, neueren Sachen.
Also ich glaube jetzt in dieses Jahrtausend komme ich nicht mit
Das ist sowieso nicht. Mich hat das Album damals insofern vom Hocker gehauen, also ich fand ja, Michael, es gab ja immer diese Rivalität, Michael Jackson, Prince. Prince hat die erste Platte ja vollkommen, die ersten zwei Platten in absoluter Eigenproduktion, hat alles selber gemacht.
Auch alle Instrumente gespielt, ja.
Alle Instrumente gespielt und kam dann eigentlich über seine Band The Revolution. Da kam dann natürlich Purple Rain, der Überknaller. Danach gab es noch ein Album mit Revolution, das heißt Parade, da ist Kiss drauf zum Beispiel.
Genau.
Und dann hat er die Band aufgelöst und ist eigentlich back to the roots. Er hat zwar noch, manchmal da hat er die Mädels aus der Revolution noch mitsingen lassen, aber auch Sign of the Times hat er ganz allein gemacht.
War die Sheila E. bei der Revolution nicht dabei?
Ist
jetzt später dazu gekommen?
Sheila E. kam später dazu, aber Sign of the Times war in der Liveband war sie dann schon dabei.
Der hat mit vielen Gastmusikern gespielt. Wie alle
Weltbands. Also live Bands. War sie schon dabei. Ja, und das Album ist für mich einfach, das zeigt Genialität dieses Musikers. Also jeder Song ist ein anderer Stil. Damals für mich hat am meisten umgehauen der Song Sign of the Times, weil der ist sehr zeitkritisch. Das kann ich halt vorher von Prince nicht. Er ist so unterschwellig funky.
Nein. Findest du, dass er unterschwellig ist?
Nein, es ist total...
Ich finde total funky.
Er ist völlig funky. Und dann
nur diese Bassfigur.
Die Bassfigur und dann, also, aber total reduziert mit dieser funky Gitarre. Also was die ganzen Stile, die er da bespielt, die sind schon echt geil. Ich habe mir natürlich, es kam jetzt irgendwann dann, klar, da wird wie überall Leichenflatterei gemacht, aber das ist schöne Leichenflatterei, weil Prince hat ja immer, er wollte eigentlich drei, das Album sollte heißen Crystal Ball und sollte eine Dreier-LP sein. Und er war damals unter Vertrag bei Warner Brothers und das war der erste Knackpunkt, warum dann irgendwann Slave hier und das Zeichen, das hat er sich ja alles und immer Prince heißen wollte. Die hatten gesagt, nee, gibt's nicht, mach ein Doppelalbum maximal, das war schon gewagt.
Obwohl ich sehr überzeugt davon bin, dass Warner Brothers mit Prince genauso viel Ärger gehabt hat wie Prince mit Warner Brothers.
Ja klar, absolut. Die ganzen Outtakes, das sind ja nicht Outtakes, das sind ja voll durchproduzierte Lieder. Absolut, ja. Und was die wenigsten wissen, er hat tatsächlich mit Miles Davis gejammt. Die Aufnahme ist auch drauf. Und das ist natürlich geil. Das nur, also für einen Nerd wie mich ist das natürlich 9 plus Ultra. Ich höre die Box sehr oft, ich höre auch das Album wieder sehr oft, aber ich höre es immer ganz.
Ja, das ist ja zum Beispiel auch ein Kriterium, eine ganz kurze an allgemeinen Einschub.
Genau.
Ich werde jetzt euch bei manchen Alben, die nett drauf sind, oder manche Künstler, die in unseren Top 5 jeweils nett vorkommen, vielleicht wundern, aber das liegt manchmal daran, dass es keine durchgehenden Alben, es geht eben um die Alben, nicht um Singles. Eben. Zum Beispiel, ich halte Tom Jones für einen der genialsten Sänger, wenn nicht der genialste Sänger überhaupt, aber seine Hits, die haben sie über 20 Alben verteilt.
Ja,
da ist kein einziges Album drauf, wo nicht ein paar echte Krepierer drauf sind, und vice versa nicht auch ein riesen Hit drauf ist, aber ich kann kein Album vernehmen. Wenn man irgendwann vielleicht einmal Singles oder Einzellieder, ist der hundertprozentig dabei oder Interpreten, aber bei den Alben eben nicht, und das gilt für einige andere auch.
Ja,
das war nur so kurz der allgemeine Einschub.
Na, absolut, ja. weil das war für mich, also eigentlich das Maßgebliche, hat das Album einen roten Faden.
Und her ist von Anfang bis Ende durch?
Ja,
genau. Oder pick immer einen Song aus?
Genau, der rote Faden für mich auf dem Album ist einfach die Vielseitigkeit.
Ja.
Das so souverän zu machen, deswegen Prince auf jeden Fall dabei für mich.
Nummer 4.
Kurz nur eine Replik zu den.
Ich habe jetzt schon Angst, was er sagt.
Zu dem, was du zuerst betont hast, dass der musikalische Genius von Quincy Jones hinter dem Klangbild und überhaupt den Erfolg von Mike Jackson sein Album gestanden ist. Das habe ich zwar jetzt nicht in meiner Liste, aber das trifft genau diesen Kern. Jeder kennt das Musical her, jeder kennt die Originalplatten aus, die weiß ich nicht, wo das war, glaube ich, noch vor den 70er Jahren.
Auf jeden Fall.
Und das klingt sehr lasch. Und dann ist dieser Film gekommen, und dann haben die Musik komplett neu arrangiert, mit Gebläse, mit allem drum und
dran. Sind neue Lieder dazu
gekommen, und, meine ganzen restlichen 4 Alben, die ich beschreibe, sind alle Vinyl und kommen alle aus derselben Quelle, nämlich aus dem Geschäft, wo ich gelernt habe. Und wir haben nicht nur Hi-Fi-Anlagen verkauft, sondern auch die Tonträger. Und da war eben dieses Hair-Album auch dabei. Und wie das ist, das erste Mal gehört, habe ich mir gedacht,
das Doppelalbum, das
Film. Da legst du die Uhren an.
Das habe ich immer noch
da. Big Band, so alles Mögliche und verschiedenste Richtungen. Und ein wesentlicher Erfolgsbestandteil ist ein gutes Arrangement und der Einsatz von diversen Instrumenten.
So, das spielt schon eine Rolle.
Wird es ganz exotisch. Meine Nummer 4, ja, die ich, wie gesagt, als Vinyl hatte, war eine Zufallsentdeckung. Ich habe gedacht, naja, was liegt da im wie heißt das, Aufsteller? Was steht da? Ah, Beethoven, dann nehmen wir es halt einmal. Nicht? Und dann habe ich das daheim angeguckt, dann war das die 9. Und nicht nur irgendeine, sondern mit den Berliner Philharmoniker und mit Herbert von Karajan. Der Autor hat gesagt, Herbert von Karamalz, aber das ist eine andere Geschichte. Der Grund, warum das da drinnen ist, weil mich das furchtbar beeindruckt hat, von hin bis vorn alle 4 Sätze. Und wenn man den Beethoven quasi, wenn man es kuntert, schnappert und aus seinem Jahrhundert in unseres eine pfropfen tät, dann war der ein Rockstar. Ja, weißt du, was ich meine? Dann hätte der ein Mörderalbum
gemacht. Naja, derisch war er ja schon. Also auf jeden Fall ein Rockstar.
Und das war es auch schon.
Okay.
Meine Nummer 4.
Okay. Ich bin, kann ich dazu sagen, ich bin nicht so ein großer Freund von der 9. Bin eher Fan der 5.
Ich auch nicht. Das ist auch saugut.
5. ist saugut. Aber das ist dann eben der persönliche Zugang. Bei mir ist bei der 9. eben wirklich nur der 4. Satz. Die ersten 3 können wir nicht mitreißen. Und bei der 5. reißen wir alle 4 mit. Aber ich finde es brillant, dass wir alle unterschiedliche Zugänge haben. Und du hast einen netten Bogen geschlagen, dass der heute ein Popstar wäre.
Absolut.
Ist also gerade noch ausgegangen. Mein Platz 4.
Kein von der Voja.
Nein, also von der Haartracht auf jeden Fall. Da kann sich der Roger Daltrey nur an einer Scheibe anschneiden.
Und so von der Avelo.
Stimmt auch. Nein, sag ich, wie du sagst. Er war damals schon ein Popstar auf seine Art und Weise und heute wäre es auf jeden Fall gewesen. Mein Platz 4 ist Graceland von Paul Simon. Und zwar aus mehreren Gründen. Also erstens mal über die Qualität braucht man nicht reden.
Irgendeiner mit Graceland.
Genau, 1986, wenn ich mich richtig erinnere, war das. Und da war ich halt genau im richtigen Alter. Da habe ich schon meine ersten Bands hinter mich gebracht gehabt. Und war 18 Jahre alt, bin aus der Schule rausgekommen, war am Konservatorium. Die ist genau richtig gekommen. Aus mehreren Gründen. Paul Simon schon von Simon und Garfunkel heiß geliebt. Simon und Garfunkel, auch wieder so ein voll einziges Album, das du wirklich ernst nehmen kannst.
Ja,
wunderbare Lieder.
Wunderbar.
Und nicht einmal das Live-Album. Da sind auch ein paar Krepierer drauf, die hält es nicht aus. Also das Live at Central Park auch nicht.
Nein.
Aber Paul Simon, nicht. Graceland, es hält sich ja die ich weiß nicht, ob es ein Mehr ist oder Tatsache, dass er alleine am Mastering 6 Monate lang gearbeitet hat.
Ja.
Und teilweise wirklich, wo es nur mehr um Mikrometer gegangen ist, bei den Einstellungen, wie verstört ihr das? Wenn dem wirklich so gewesen sein sollte, kann ich nur sagen, jede Minute hat sich gelohnt.
Ja, absolut.
Weil das ist das perfekteste Album vom Klang her, das ich kenne, ohne steril zu wirken.
Ja,
es ging ganz wunderbar. Und was für mich ein ganz wichtiger Grund war, es hat die von mir an und für sich jetzt nicht sonderlich hochgehaltene Gattung der World Music völlig mit neuem Leben erfüllt. Weil früher war das immer so, da ist immer ein bisschen Einfluss von da, ein bisschen Einfluss da und alles hat nicht wirklich zusammenpasst. Und er hat sich diesen südafrikanischen Einfluss geholt und es hat aber passt.
Ganz ein toller Chor.
Er hat das ganz wunderbar.
Mombasa.
Genau, so Lied wie Diamonds on the Soles of Her Shoes,
ja,
Boy in the Bubble und ich muss ehrlich sagen, der große Hit draus, Call Me Al, der fällt ein bisschen außer.
Ja, absolut.
Der ist eigentlich ein bisschen sehr kommerziell gehalten, aber er fällt nicht unangenehm auf, aber so leicht fällt er aus, finde ich. Aber in Summe bleibt einfach ein wunderbares Album, das dann später, das brasilianische, hat mir deutlich weniger gefallen, da war schon wieder ein bisschen mehr Kommerz dahinter. Das war noch, ich finde, Graceland war ein echtes Wagnis.
Na, habe ich einen anderen Zugang, also die Songs auf der wie hieß das, Rhythm in the, das Nachfolgealbum.
Das brasilianische.
Die Songs sind wesentlich sperriger, glaube ich.
Ja.
Klar, Graceland steht bei mir auch auf der Liste. Ich habe es halt nicht gewertet, weil es war klar für mich, dass es nicht unter die ersten 5 kommt, aber steht zumindest auf meiner Liste. Mhm. Ich sag mal, ich habe jetzt hier 10 Alben und da ist es mit Sicherheit dabei.
Ja.
Man hatte mir ja damals, die Welt hat ja eigentlich ein Anti-Apartheid-Album erwartet, was es nicht ist, weil die politische Aussage wollte er gar nicht treffen. Mhm. Das ist ihm aber vorgeworfen worden. Das ging ja sogar so weit, dass ihm Kulturimperialismus. Ich kann halt nur sagen, für mich hat es den gleichen Effekt gehabt. Ich habe angefangen, mich mit World Music zu beschäftigen und liebe sie bis heute, aufgrund der Platte. Und
vorher habe ich die eher sehr kritisch beäugt, aber seit der Graceland habe ich einen ganz anderen Blick und seither hat sie ja in der Produktion von World Music Platten einiges bewegt.
Absolut, ja eben. Und da hat er insofern doch sehr, sehr viel gemacht, uns Europäern diese Kultur nahezubringen. Insofern Kulturimperialismus, das sehe ich überhaupt nicht so. Das ist Quatsch.
Nein.
Das ist natürlich Quatsch, ja. Aber es gibt noch eins, was ich sagen muss. Linda Ronstadt hat nie so schön zweite Stimme gesungen wie auf der Platte. Niemals. Und das
Under African Skies, gell?
Under African Skies. Ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Ja. Das ist sowas von wunderschön.
Brillant. Einfach brillant.
Und das haut mich jedes Mal vom Hocker, wenn ich es höre. Wirklich.
Und auch da, die Arrangements, jetzt nicht mit Quincy Jones zu vergleichen, alle doch sehr, sehr viel sparsamer. Aber da ist wirklich jeder Ton dort, wo er hingehört. Und wunderbare
Absolut.
Musiker. Wunderbare
Absolut.
Musiker. Er selbst da, natürlich.
Jetzt kommt mein, wie soll ich das ausdrücken? Also meine erste Gretchenfrage, die richtig brutal war für mich. Ich wusste, ich muss und ich will Pet Sounds unterbringen. Ich erzähle noch gleich, du hast es wahrscheinlich sowieso drauf bei dir. Schätze ich mal.
Naturgreifen.
Nein, aber ich schätze das. Ich glaube schon. Ich hatte die Auswahl zwischen Pet Sounds und Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Ihr könnt es mir glauben, ich habe nächtelang darüber gegrübelt. Ich habe mich mit beiden Alben so viel beschäftigt wie noch nie. Ich habe mir besorgt die Sonderedition von der Pet Sounds mit wo die Schnipsel drauf sind, die ganzen Schnipsel. Ich habe sowieso die absolute Sonderedition von der Dark Side of the Moon. Ich habe mich für Nummer 4 dann doch, weil ich einfach von meinem Erlebnis oder von meiner Erfahrung als Kind ausging, für die Dark Side of the Moon entschieden. Ja? Ich finde Konzeptalben sowieso wahnsinnig gut. Damals als Kind hat mich diese Art des Sounds begeistert, mal abgesehen von dem Songwriting. Gut, als Gitarrist, und ich war ja natürlich als Kind auch schon gitarrenaffin, ich liebe den Gilmore, ja. Und,
ist ja wunderbar.
Ich glaube, die Gitarrenarbeit ist wirklich toll, aber sowohl vom Songwriting, von der Unterschiedlichkeit, aber als Kind natürlich diese ganzen Geräusche und sowas. Und wenn du dann später, viel später liest, dass das alles irgendwo in der Londoner U-Bahn oder so vom Alan Parsons, der war ja wirklich, das war bahnbrechend. Und dann aber erst viel später, wenn man sich anfängt, thematisch damit zu beschäftigen und dann drauf kommt, das ist ein Konzeptalbum. Ich habe ja irgendwann mal Politik studiert. Ich habe Seminararbeiten über die 68er geschrieben. Da kommst du natürlich zwangsweise in Verbindung mit Herbert Marcuse. Und ich war immer ein Marcuse-Fan, ja, weil Marcuse hat ja immer eine Korrelation zwischen psychischer Vereinsamung und gesellschaftlichen Strukturen. Das war ja so sein Duktus.
Ja, der hat immer versucht, Psychologie und Soziologie
quasi
in Kontext zu bringen.
Wenn du das Album, also auch textlich, ich bin kein großer Waters-Freund, schon gar nicht mit dem, was er jetzt abgelassen hat.
Ja, der ist ja abgedriftet.
Diese Entmenschlichung durch, wie soll ich das nennen, anonyme Machtstrukturen wie Zeit, Geld, das ist so brillant umgesetzt auf der Platte. Und wenn du dich damit beschäftigst, und dann ist die Platte für mich sowas von rund. Und deswegen musste ich sie zu meinem größten Bedauern
auch so eine Geschichte mir
Pet Sounds vorziehen. Außer in den 5 Stunden, in denen ich schlafe. Ansonsten höre ich immer Musik 19 Stunden am Tag, egal wo ich bin. Aber ich würde das Album nie hören, wenn ich nicht die Zeit dazu habe.
Also nicht nur so 2-3 Lieder.
Das gilt aber im Übrigen für alle.
Ganz gut für euch, die ich hier
nenne. Ja, die Nummer 3. Da merkt man, wie das fortgeschritten
hat. Die einzige Möglichkeit, die ich hatte, um an Langspielplatten zu kommen, also aus dem Geschäft, spät, obwohl ich viele Lieder schon vorher im Radio gehört habe, ist für mich die Beatles das blaue Album. Also wir hatten beide das rote und das blaue im Geschäft. Ich habe beide genommen, aber wenn ich eine Auswahl treffe, nehme ich das blaue. Weil die wie soll man sagen, jüngeren Lieder viel anspruchsvoller als das, was da
ist. Rote Album?
62, 66. Rote Album, als Kind war ich, hör mal, ich habe das
ausgesprochen. Das rote Album war tatsächlich das allererste, das
mein Kick-Off.
Das ich je
gekauft habe. Das rote Album als Kind war mein Kick-Off. Mhm. Ja. Ich weiß, da war ich 5 oder 6. Ich dachte, was gibt's Geileres auf der Welt?
Nein, habe ich von meiner Tante zu schenken bekommen. Danke im Nachhinein. Mein Vater hat mir Elvis geschenkt. Und,
ja, cool, ja, genau.
Und meine Tante hat mir die Beatles geschenkt.
Also, komisch, also bei mir war es
auch. Ich war von guten Menschen
Beatles, umgeben. Beatles und Elvis.
Genau.
War bei mir
genau,
auch.
Genau. Ja. Das war einer Zugang und das rote Album war tatsächlich das allererste. Aber natürlich musikalisch betrachtet bin ich bei dir.
Und das sind auch so Sachen, das kannst du am Stück durchhören.
Da ist kein Leerlauf
dabei.
Und
das hat mich schwer beeindruckt und ihr wisst es eh schon, aber die werten ZuhörerInnen vielleicht noch nicht. Wir haben in Duin kleinem am Bahnhof ein Musikgeschäft gehabt, wie ich mich entschlossen habe, gleich nach der ersten Berufsschule. Ich hatte schon einmal eine Gitarre mit 10, aber da habe ich nicht so viel anfangen können damit. Da war ich in der Berufsschule und da war einer, der hat House of the Rising Sun gespielt. Habe ich gesagt, schreib mir die Akkorde auf,
zack, zack. Ja, der Klassiker.
Sofort zurück, Gitarre geschnappt und das erste Songbook, das ich mir dort gekauft habe in dem Musikgeschäft, neben Duiner Bahnhof. Beatles Complete. Und dann ist auch gegangen.
Ja, das haben wir
nicht alle, gehabt, sondern ja. Ich habe nur die ich kennt habe, habe ich natürlich nachspielen können. Ja. Okay. Da waren viele drin, ich habe keine Hörprobe. Was soll ich das machen? Ja. Ja, das hat mich schwerst geprägt, wie eigentlich uns alle.
Ich habe ja erst ganz, ganz spät, vergleichsweise, ich habe ja angefangen mit Akkordeon und habe dann erst mit, ich weiß nicht, wie alt war ich, 16, da hatte ich meine erste Gitarre gekriegt. Bei meinem allerersten Auftritt, es war irgendwie das Sommerfest von dem Volleyballverein, wo ich damals noch mitgespielt habe. Wer mich kennt, findet den Fehler, ja, so ein kleiner Ortzig, der ja spielt Volleyball, ja. Ja, und dann, da habe ich da Gitarre gespielt und ich weiß noch, ich habe irgendwie 7, 8 Songs gespielt, aber 5 davon waren Beatles.
Wundert mich ein bisschen. Mit der allerersten Band, wo wir mit 13 dilettiert haben, anders kann man es halt nennen, haben wir nur Beatles versucht zu covern. Und glücklicherweise war das nicht so wie heute, dass wir da überall quasi ein Tonstudio mit uns mitnehmen können. Wir haben das damals mit Kassetten aufgenommen, Kassettenrekorder, und glücklicherweise sind alle diese Kassetten verschollen.
Ja.
Sonst würden jetzt alle bei der Staatsanwaltschaft liegen. Oder ich würde schon längst erpresst werden damit. Aber es war ganz wichtig, es war extrem wichtig. Und es waren unsere allerersten Zugänge, waren die Beatles. Ticket to Ride, And I Love Her.
Nowhere Man.
Und Nowhere Man. Das war genau, eins meiner Favorites, ja. Das waren die ganzen...
All
die,
My Loving.
Und Ooh, I Need Your Love. Ja. Das waren die Sachen, die haben halt gespielt.
Ja, eben.
Was gegangen ist, meistens nicht, oder gar nichts ist gegangen. Aber für uns waren es einfach wichtige erste Schritte. Ja, also an meinem Platz 3 bin sehr überrascht, wie leicht ich zu durchschauen bin. Ich dachte, ich wäre geheimnisvoller. Aber bei mir auf Platz 3 ist von 1966 Beach Boys Pet Sounds.
Ja, du hast es natürlich drin.
Das aber es wird, noch, an, ja. nein, es wird noch besser.
Das gefällt mir, weil ich habe mir schon gedacht, okay, gibt es eine Redundanz in
Noch nicht. Aber ich ahne eine Redundanz bei Nummer 1. Aber ist eine andere Geschichte. Die Geschichte bei mir war, ich habe es auch mit Pink Floyd aufgewogen, allerdings mit der Wish You Were Here. Und bei mir ist Pink Floyd dann rausgefallen.
Ja.
Zum Beispiel, was auch so eine Geschichte ist, die So von Peter Gabriel, die habe ich auch weit fuhren gehabt. Aber im Endeffekt hat es halt auch nicht in die Top 5 geschafft. Aber ich möchte sie hier ausdrücklich erwähnen.
Absolut legitim.
Ich meine, die
kannst mich auch annehmen.
Die Pet Sounds, ja, da müssen wir nicht viel drüber reden. Ne? Das war,
ja, du musst schon viel drüber reden, weil...
Ja, okay. Das war in jeder Hinsicht wegweisend, weil von der Aufnahmetechnik, was da gemacht wurde, nicht zuletzt war das für viele andere Bands, die das auch ganz bereitwillig sagen, eine Rieseninspiration, sie gerade in Sachen Aufnahmetechnik, also sie nicht hinzustellen und das, was live gespielt haben, wie es am Anfang war, zu reproduzieren, sondern wirklich ganz speziell herzunehmen, auch mit den Naturklängen, mit Verfremdungen.
Sicher.
Und das wurde da eben in den Pet Sounds das erste Mal so richtig gemacht.
Ja, absolut. Ich finde ja sehr, sehr interessant, es war ja nicht die Rivalität wie zwischen Beatles und Stones. Mhm. Der Brian Wilson war ja von Rubber Soul inspiriert bzw. motiviert, weil er gesagt hat, ich kann das besser.
Ich kann es besser, genau. Naja.
So.
Und es stimmt sogar, er hat es besser.
Er hat es besser gemacht. Er hat es besser gemacht. Vollkommen richtig, was du sagst. Wer hat danach nicht alles? Die haben vorbeifahrende Autos aufgenommen.
Auch Pink Floyd.
Pink Floyd, Tom Waits. Ja. Der hat mit Löffeln und ich weiß nicht was.
Hühnerknochen.
Mal davon abgesehen, dass der echt die Crème de la Crème an Leuten da hatte. Mhm. Und hat denn aber auch, ich habe mir extra hier für den Podcast nochmal, das gibt es auf Amazon, die Entstehung des Albums. Mhm. Dauert irgendwie so anderthalb Stunden. Ich habe es mir extra nochmal angeschaut.
Das habe ich auch gesehen,
Das ist so interessant, weil er hat den Leuten auch entsprechenden Freiraum gelassen. Also der war nicht nur so, der hat seinen Sangesbrüder, der hat die auf Tour geschickt, hat gesagt, komm, das interessiert mich alles ein Scheißdreck, ich will Kunst machen. Mhm. Und hat Kunst gemacht. Das ist ein Faktum, ja. Und was ich noch sagen wollte, deswegen, vielleicht greife ich jetzt vor, aber deswegen ist Sgt. Pepper bei mir überhaupt nicht auf der Liste, weil Sgt. Pepper war für mich einfach nur, wir müssten das nachmachen. Und Sgt. Pepper hat von Beatles, klar gibt es da unsterbliche Songs drauf, ja, aber es hat diesen Zwang dahinter, weil es gab vorher Pet Sounds. Was einfach in sich gewachsene Songs sind und kleine Mini-Symphonien, aber die sind organisch. Und es gibt Sachen, das stört mich beispielsweise an Sgt. Pepper, es gibt Sachen, die finde ich sehr konstruiert. Ohne die Innovation der Beatles jetzt, um Gottes Willen. Ja, also für mich ist das jetzt rein Beatles-technisch gesehen das schwächste Album.
Okay.
Aber ich greife vor.
Aber es gibt die Please Please Me auch noch, ne? So ist
ja, nein, nein. Nein, im Vergleich von denen, die wahrscheinlich zur Wahl stehen hier.
Ich möchte noch einen Gruß schicken an alle, die bei den Wiener Linien die Bildschirme bestücken. Weil nach dem Tod von Brian Wilson stand darunter, Brian Wilson hat bei den Beach Boys mitgespielt, die leichte Lieder über das Strandleben gesungen haben.
Ja,
und wer immer das geschrieben hat, du bist der größte Dorftrottel und du solltest nie wieder hinter den Computer setzen, du solltest nie wieder einen Stift in die Hand nehmen.
Nein.
Und wenn du jetzt glaubst, du wirst uns eine E-Mail schreiben, weil du das gehört hast, vergiss es, wir wollen dich auch nicht kennenlernen.
Nein, auf gar keinen Fall.
Lass einfach, egal was du jetzt machen willst, tu es nicht. Und auf keinen Fall schreiben wir irgendwas. Nie wieder.
Im Mittelalter hätten wir den Inquisitor auf dich gehetzt.
Na, da war die persönlich gekommen. Da hätte
ich mich gefreut.
Okay, so viel dazu. Nummer 3.
Nummer 3, ja. Ihr habt es wahrscheinlich befürchtet. Ich komme an meinem Bruce ja nicht vorbei. Aber wie gesagt, Rinaldo, du hast das... Ich hatte ja einen ähnlichen Zugang. Jetzt habe ich vielleicht, ich sag mal, 5 Platten mehr als du oder CDs in meinem Leben gehört. 5
könnten also, sein. Also wird da ins Zweistellige gehen vom Faktor.
5 könnten sein.
Aber ich ins Dreistellige gehen.
Also vielleicht 5 ja. hoch 100 oder ich habe keine Ahnung. Aber
nein. Wir es als Potenz nehmen, dann können wir 5 nehmen.
Nein, ich habe halt...
Kann man an die Kartons erinnern, die da im Lager gestapelt
werden. Genau. Born to Run kam halt 75 raus. Das war sozusagen die letzte, also rein von der Plattenfirma, die letzte Chance für den Bruce. Die ersten 2 Alben sind leider gefloppt, die ich heute wirklich ganz fantastisch finde. Als Kind, ich habe das 76 zum ersten Mal gehört, da war ich 8. Und als Kind hat mich das umgeblasen, allein wahrscheinlich durch den Phil Spector Sound. Heute habe ich auch ein differenzierteres Verhältnis dazu, aber ich habe mich dann relativ schnell auch... auf dem Gymnasium und so, sobald du 3 Wörter Englisch kannst und mich dann hingesetzt, okay, mit den Texten alles nachgeschlagen, ja, und dann wirklich entdeckt, dass mich das thematisch total anspricht und dann, das ist mein roter Faden an dem Album. Wenn ich jetzt nur Bruce-Alben zu bewerten hätte, dann würde ich auf Darkness on the Edge of Town gehen, weil Darkness on the Edge of Town ist viel, viel düsterer. Du hast ja in Born to Run noch diesen Hoffnungsschimmer, da geht es ja ums Wegrennen und überhaupt, aber es geht auch schon um die Verlierer und die Art und Weise, wie da Geschichten erzählt werden.
Und es zieht sich auch der rote Faden durch, den du als quasi postuliert hast, als Kriterium für dich. Der ist auf jeden Fall.
Also die Geschichten, die da erzählt waren, das hat mich wirklich zum Brucey gemacht. Das ist das Album. Das muss ich wirklich sagen. Ich meine von den Stilen, also er hat Soul drauf, er hat Rock drauf, ganz klar. Das war eigentlich für mich das, die Geschichten, die da erzählt worden sind. Und das hat mich, abgesehen vom Melodiereichtum, den es halt hat und diese unsterblichen Lieder, ja, ich meine, Born to Run hat 10, die Band hat ja nur abgekotzt, da sind 10 Gitarrenspuren übereinander gespielt, ja. Das ist natürlich alles hochproduziert bis zum Gehtnimmer, halt Phil Spector-mäßig. Wird heute keiner mehr machen, außer die Ratzen vielleicht.
Meine Aber Nummer 3. Aber ja, von den ersten Steinen.
Bevor ich, ihr müsst mir irgendwo hintreten, wenn ich aufhören soll zu reden. Ich kann darüber stundenlang reden.
Müsst du Sorry. Nicht. Nein, nicht, dass wir nicht gern zuhören würden, aber ja.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt dann doch redundant wird, aber du hast gesagt, du hast sie anders entschieden, also ist es bei dir sicher nicht dabei.
Nein, tatsächlich, also Pink Floyd ist gar nichts
drin. Mein Platz 3 ist Pink Floyd und die Wish You Were Here.
Na, ja, siehst du?
Weil die habe ich auch selber besessen.
Also ich merke da einen sehr schönen Flow auf dem
Deutsch. Da hat mich, abgesehen von dieser aus meiner Sicht genialen Musik, das Cover,
ja.
Was die da für Ideen alles gehabt haben und das hat mich auch in meiner gestalterischen Entwicklung geprägt, zu sagen, okay, einmal das einmal anders denken, einmal schief denken und so, weißt du?
Mhm. Aber warum nicht die Dark Side of the Moon? Warum hast du dich für Wish You Were Here?
Ich kann das sagen, ja. Weil die Dark Side of the Moon habe ich gekannt, bevor ich die Wish You Were Here gekannt habe. Ja. Und die hat mir Mike Söll geborgt und das war der Ausburg.
Ich hätte es halt sehr interessant gefunden.
Die hat mich schwerstens beeindruckt, auch die Dark Side of the Moon. Ja. Auch mit diesen Geräuschintros und so und auch dieses Sozialkritische.
Das war halt, nur wenn ich das noch anmerken darf, natürlich war die Wish You Were Here bei mir auch in der Auswahl, weil sie hat mit Shine On Your Crazy Diamond und mit Wish You Were Here, mit dem Song, das findest du auf der Dark Side of the Moon nicht. Aber als Ganzes war für mich das Kriterium.
Gerade als Ganzes, finde ich. Gerade als Ganzes.
Und interessanterweise, es gibt ja so eine Art, 2 Ausgaben von Unleared und bei der zweiten Ausgabe klingt irgendwie schon die Zukunft durch, wo dann später The Wall kommen ist oder so.
Genau.
Soundmäßig.
Ja, das stimmt. Ja.
Ich wollte noch eins anbringen. Habt ihr, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, bei den Herzschlägen ganz am Schluss von Eclipse, von der Dark Side of the Moon, hört man die Orchesterfassung von Ticket to Ride von Beatles.
Ganz leise im Hintergrund.
Ganz leise im Hintergrund. Ja, ja. Habt ihr das gewusst?
Nein.
Kein Mensch kann sich erklären, warum die das gemacht haben. Vielleicht, weil sie teilweise in Abbey Road Studios aufgenommen worden ist, wäre eine Erklärung für mich. Aber
das ist quasi ein Übersprechen war zwischen den Kabinen, oder was?
Überintellektueller Musikkritiker kann sich das erklären.
Ich hab's gar nicht gewusst, sage ich ehrlich, ich hab's gar nicht gewusst. Also ich beschäftige mich zwar sehr viel mit der Musik, aber ich bin relativ schlecht bei den meisten Sachen mit den Hintergrundinformationen. Da bin ich meistens relativ schlecht. Mein 2. Platz ist aus dem Jahr 1975, nämlich Queen, A Night at the Opera. wunderbar und jetzt wirklich
ausberechtigt.
Nicht nur wegen der Bohemian Rhapsody, aber die alleine wird schon rechtfertigen.
Ja, klar.
Aber auch solche Lieder wie 39
ist großartig.
Die Liebe überhaupt heißt, ich da spielt auch. Der John Deacon zum Beispiel Kontrabass.
Ja.
Der hat nie Kontrabass gelernt. Gott, das ist für mich jetzt klar der Bassistenzugang. Aber so wie der den Bass spielt, da merkst du schon, was der für eine Grundmusikalität hat.
Ja.
Die muss das einfach nur das Instrument ins Hand drucken, es hat passt, Punkt. Und wie er E-Bass spielt, über das diskutieren wir gar nicht.
Das hat unser Freund Holger im Übrigen auch genannt.
War aber ja mal dabei.
Aber er ist ja absoluter Queen-Fanatiker unter anderem und deswegen, das musste rein. Ja.
Es gibt etliche Queen-Alben, die mein Kriterium jetzt nicht erfüllen würden.
Absolut.
Die Jazz zum Beispiel, die viele, viele der späteren, auch die Day at the Races, wo aber wirklich Rohrkrepierer drauf sind.
Ja klar, eben.
Aber bei Night at the Opera, da passt alles, auch durch Bohemian Rhapsody, aber durch die anderen Chorsätze, Seaside Rendezvous zum Beispiel. Nicht? Also da hast du richtig gemerkt, die haben überhaupt keine Berührungsängste mit irgendwas, die haben genau das gemacht, was sie machen wollten.
Ja.
Was dann auch bei den News of the World und so weiter.
Absolut.
Aber für mich ist A Night at the Opera einfach das Meisterstück von Queen und auch dementsprechend weit vorn bei mir.
Das war ja Freddie Poor, weil der hat der Plattenfirma gesagt, geht's scheißen.
Das ist das, was mir so taugt. Ich habe ja die Biografie oder den Biopic gesehen. Das taugt mir, dass ich gesagt habe, okay, gut, dass die Kunst mehr zählt als wie der Kommerz.
Genau.
Ja, was ich meine?
Ja.
Das ist ganz wichtig.
Und das Geniale ist, das hat auch seinen kommerziellen Niederschlag gefunden.
Ja, sicher.
Aber wegen der künstlerischen Qualität und nicht, weil es darauf hin produziert
genauso
wurde.
Genauso ist es.
Und das
ist das Besondere.
Das war große Wertschätzung
für mich. Das Besondere an dem Album auch. Ne? Oh, jetzt wird es kontrovers, glaube ich. Ich bin natürlich.
Das war schon, als du über die Sgt. Pepper abgelästert hast.
Ich gehöre nicht zu der Fraktion Beatles oder Stones. Für mich ist es Beatles und Stones. Ich bin so groß geworden, ich hatte die Auswahl zwischen genau zwei Stones-Alben. Ich habe mich aber für Exile und Main Street entschieden. Ich hatte zur Auswahl Let It Bleed, weil die Stones da eigentlich angefangen haben, an dem Sound zu arbeiten, dieses Rotzige. Aber Exile und Main Street ist halt dieses Unfertige, dieses Rotzige und aber auch dieser unendliche Stilmix. Weil,
was für ein Jahr ist das?
71.
Ah, okay.
Das war ja damals so, die Stones waren mal abgesehen davon, dass sie drogenmäßig überall gesucht wurden. Der Keith Richards hatte eine Villa in Südfrankreich, die sie dann fluchtartig irgendwann räumen mussten. Aber sie sind steuerflüchtig, weil sie auf England keinen Bock mehr hatten. Und da haben sie dieses Album aufgenommen. Damals, vielleicht ganz interessant, kam dieser Country-Einschlag durch Gram Parsons dazu.
Ach so, ja.
Weil der war ja auch hoch heroinabhängig und war damals der Star am Country-Rock-Himmel. Und Keith sagt ja heute noch, er hat wahnsinnig viel von ihm gelernt.
Mhm.
Und das hörst du auf dem Album, aber diese Rohheit, also wirklich, das ist einfach, die haben das nachher einfach noch, nur noch in London, die haben das dann irgendwie gemastert, aber auch dieser Stilmix, ja, du hast so brutalen Gospel da drauf, du hast dieses Rotzige, was man von Stones kennt, du hast Country, deswegen, ich liebe dieses Album heiß und ich.
Also ich bin auch nicht Beatles oder Stones, aber mich konnten die Stones halt nie so packen.
Klar.
Das heißt aber nicht, dass ich es nicht mag.
Also ja, klar.
Zum Beispiel, jetzt sind wir wieder bei den Einzelliedern, Baby, You're Out of Time, kennt immer rund um die Uhr anhören.
Ja, klar, sicher.
Das ist so eine wunderbare Komposition und auch super gespielt.
Ja.
Oder She's Like a Rainbow, oder da kann ich jetzt noch etliche aufziehen.
Da gibt's tolle Sachen.
Genau, kann ich noch etliche aufziehen, alles kein Problem. Aber ich konnte bei denen kein Album entdecken.
Ja. Ja, klar.
Ich kann das, was du jetzt gesagt hast, 100% nachvollziehen, aber mich konnte das nie so packen.
Ja. Hörst du mal an, unter den Zugang.
Das ist ein neuer Blickwinkel, den ich gerne aufnehme.
Sehr schön.
Jetzt wird spannend. Jetzt kommen die Top-Positionen.
Und das Lustige ist, das passt da irgendwie vom Layout von dem Album, weil das ist ein guter, ne? Das ist die Made in Japan von Deep Purple.
Oh, hi!
Sehr schön.
Hi!
Wie gesagt, wenn du aus der Beatles-Ecken kommst, ist das irgendwie, liegt das nicht direkt am Pfad.
Ja.
Aber ich bin ja in einem Internat groß geworden und wir haben eine Truppe gehabt, das war ein Trio, die haben gemeinsam ein Zimmer gehabt, alle ultralange Federn, möglichst gleich ein Moped oder ein Auto und das ganze Zimmer austapeziert mit Pop und Bravo, Poster von Hardrockern und so weiter. Ja. Und dann einer von der Nusser, Gottfried, zu dem haben wir Goffi gesagt, der hat gesagt, okay, hat er mir eine Kassette gegeben. Geh hoch, da ist er mir.
Hoch was Scheiß.
Hoch da was Scheiß. Ja, genau. Und das war die Bourbon.
Ja. Da hat's mir, da hat's und mir war denkt, das die Made in Japan?
Nein, was anderes, aber ja. So bin ich zu die, also überhaupt zu dieser fetzigen Musik, ja, ja. Mir hat's gleich den Kuckuck ausgeschmissen.
Ja, absolut, absolut.
Und dann haben wir plötzlich bei uns im Laden die Goldene, da greife ich mir jetzt, und das war ein Wahnsinn, das Ding. Ja. Also klar, Gitarrenmusik ist beeindruckend, aber ich bin ja ein John Lord-Fan schon.
Ja,
was du hörst, was der da auf, den, auf diesen Dings da aufhört.
Ja, klar.
Das
ja.
Und ich habe nachher die Sarah Band von ihm mir gegitscht etc. Und
das als ich das erste Mal Child in Time also, gehört habe,
ja,
ich glaube, da habe ich 3 Tage gebraucht, bis ich den Mund wieder zugeht.
Ich wollte 2 Sachen erzählen. Ja,
das also, haut dich so vom Hocker.
Ja, also, meine Eltern waren die tolerantesten Menschen, was meine Rockmusik angeht, ever. Aber meine Mutter ist hoch im 3. Stock gestiegen, in der Lautstärke, in der ich Child in Time stundenlang gehört habe. Ja,
die hat glaubt, auch mit jemandem umgestochen.
Ja. Das hat die echt in den Wahnsinn getrieben, ja. Und das Foto, was ich sagen
ist
wollte...
Ist keine einfache Nummer. Eine geile, aber keine einfache.
Bei mir ist es nur deswegen nicht drauf, weil es war für mich eine ganz, ganz elementar prägende Erfahrung als Kind. Ich hatte das zum ersten Mal gehört, wirklich, da war ich 6, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, wie geil ist das denn?
Nein, ich dachte,
aber
ich hab's
nur nicht drauf, weil ich mir dachte, wir machen bestimmt noch irgendwann die 5 besten Live-Alben. Und deswegen ist es bei mir nicht drauf.
Stimmt, ja.
Ja?
Bei mir war es auch eine die Alben, die so in der 10er, 15er Auswahl
aber
waren.
Aber vollkommen legitim.
Die Musik hat er die Haare frisiert.
Und das Coole ist ja, falls ihr es geschafft habt, immer noch zuzuhören, ja. Das Coole ist ja, wir haben mittlerweile, wir bauen ja Snippets von diesem Album in unser Set ein, ja.
Das stimmt, ja.
Und was ich noch dazu sage, und geile dazu war, ich hatte damals schon eine gute Stereoanlage, nämlich die erste und einzige im Internat mit nicht viel, 2x45 Watt Boxen, aber wenn du dort 3/4 Laufzeit hast, da hat das Zimmer gedröhnt.
Da hat es schon geschäbert, ne? Ah, sehr schön. Mein Nummer 1, bei mir war klar, Nummer 1 werden die Beatles sein. Ich habe dann aber lange Zeit überlegt, also so hart wie du gehe ich nicht mit der Sgt. Pepper ins Gericht. Also sie ist aber nicht mehr Nummer 1, um das klarzustellen.
Uff, Gott sei Dank, weil sonst hätten wir jetzt noch 20 Minuten diskutiert.
Das stimmt, ja. Also sie ist nicht mehr Nummer 1. Es sind Minimum 2 Lieder drauf, die tatsächlich wert heute übersprungen zu werden. Das war eigentlich so mein persönliches Kriterium, deshalb nicht, aus dem Grund auch nicht das weiße Album, weil da ist Oblati Oblada drauf.
Ja.
Grüße Bibi, ich sehe es genauso, aber weil ich nicht so vehement damit umgehe wie du. Also meine Nummer 1 ist die Abbey Road, weil sie da nämlich musikalisch und am Instrument absolut auf ihrem Höhepunkt waren. Den Paul McCartney habe ich vorher und nachher nie wieder so gut Bass spielen gehört,
absolut.
Wie auf der Abbey Road. Das ist atemberaubend. Something und Here Comes the Sun vom George Harrison. Das sind Lieder, die sind einfach zum Niederknien gut komponiert. Und da sind wir jetzt wieder beim Wegweisenden, beim Herausragenden. Diese Form des Medleys auf der B-Seite.
Ja, super.
Das finde ich einfach genial. Die haben da Schnipseln von 5, 6, 7 Liedern.
Ja.
Und die sagen nicht, oh, da zwingen wir jetzt da eine Bridge eine oder genau. Das machen wir jetzt auf Druck fertig und dann suchen wir uns 2, 3 aus. Nein, die sagen, das, was wir haben, ist gut.
Ja, das machen wir.
Und das versuchen wir jetzt in einen organischen Zusammenhang zu bringen.
Total großartig.
Und es ist ihnen auch gelungen. Ja. Weil das hätte ja auch wieder so eine Geschichte, das hätte völlig schief gehen können. Nicht?
Absolut, das hätte völlig schief gehen können. Also ich finde es schön, die Ratzen sind bunt, aber da sind wir halt der gleichen Meinung. Ich habe natürlich lange überlegt, ich bin ein absoluter Revolver-Fan, aber
eine Auswahl natürlich.
Aber letztendlich, ich finde halt, wie sie gesagt haben, sie spielen nicht mehr live, das hörst du auf Revolver. Es ist so frisch, sie toben sich richtig aus, aber es ist halt für wahr so, weil da ist ja auch schon dieser esoterische indische Scheiß drauf.
Auf der Sgt. Pepper eben auch.
Wo ich einfach sage, nee, Leute, nicht böse sein, aber da bin ich nicht bei.
Ja, nicht mehr.
Das ist der einzigste Grund, warum ich nicht Revolver gewählt habe. Du merkst der Abbey Road einfach an. Sie wollten sich noch einmal richtig ins Zeug legen und haben es auch gemacht. Ich habe ja die Neuausgaben jetzt an den ganzen Schnipseln hinterher. Da haben sie auch viel gejammt, viel alte Sachen auch nochmal gespielt und so. Also quasi diese Zerstrittenheit von Let It Be, sie haben sich echt nochmal angestrengt und wollten es auch zusammen machen. Das hörst du dem Album auch an.
Ja, das finde ich ja.
Obwohl die Fotze die ganze Zeit dabei gesessen hat, aber sie haben sich wirklich konzentriert drauf.
Konnten sie gut ausblenden.
Ja.
Später hat das nicht mehr funktioniert.
Nee, aber. Nee. Und deswegen, ich bin da der gleichen Meinung. Also
Also auch deine Nummer 1.
Auch eins. Meine Nummer 1.
Fein, super. Das ist die einzige Übereinstimmung.
Ja, ja,
ist die sonst einzige. Sonst haben wir teilweise auf recht verschlungenen Pfaden.
Ihr Lieben.
Ja, fein. Danke, dass du den Marathon durchgehalten
hast. Es hat ein bisschen länger gedauert, das war aber klar. Es muss euch auch klar gewesen sein. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen inspiriert und schickt uns gerne Feedback.
Jederzeit, sehr, sehr gerne. Inwiefern?
Deine Nummer 1.
War auch Abbey Road.
Auch? Ah, okay. Sicher.
Er ist dann gleich in die Diskussion eingestiegen.
Okay. Naja. Wir haben uns ja abgeklatscht. Ja. Da muss schon ein bisschen gut noch auf
das,
uns.
Das wollte ich ja... Das wollte
also
ja,
falls ihr es daheim nicht gesehen
habt, ich wollte das auch kommentieren, dass das quasi jetzt habt High Five abgeklatscht.
Also ihr Lieben, ihr seht das wie in der Probe. Schaut ihr da vor uns, ja?
Oder ein Wort drauf.
Oder ein Wort drauf, genau.
Gib uns ein Zeichen.
Hat viel Spaß gemacht. Wir dürfen schon ankündigen für den nächsten Podcast. Die Top 5 werden natürlich überleben.
Sie werden nicht immer so lang sein.
Nein.
Aber sie werden überleben.
Mit Sicherheit nicht. Also für den Juli-Podcast wird das Thema sein...
Ich bin gespannt.
Die unnötigsten Hypes der letzten 20 Jahre.
Bin dabei.
Es verspricht also lustig zu werden, ja. Vielleicht sogar kontrovers, aber lustig wird es auf jeden Fall.
Da wird es deutlich weniger Übereinstimmungen geben
als ja.
Möchte ich mal sagen. Für heute, für Juni.
Für Juni.
Sagen wir mal Tschüss.
Ja,
lasst euch das gut gehen. Bleibt den Ratzen gewogen.
Genau.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Macht's gut.
Für euch. Ciao.
Im Ratzensalon. Der Podcast der Favoratzen. Erdacht, geschrieben und gesprochen von Rinaldo, Tapena und Professor Gimli. Eine Produktion der Favoratzen Rundfunkanstalt.